So, hier und jetzt geht's weiter auf der kleinen Bühne beim LPI mit einem Thema, was wir drüben auf der großen Bühne schon mal hatten. Ich habe zu Gast den Michael Rotzek. Und Michael, du beschäftigst dich mit Open Source und Linux auf Spielehandheld. Gerade in dem Bereich hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Kannst du uns vielleicht mal einen groben Überblick über die Geräte geben, mit denen man mit Linux bzw. offenen Betriebssystemen arbeiten kann?
Ja, kann ich gerne machen. Also angefangen hat es eigentlich mit dem GP2X, F100 bzw. F200. Das war im Jahre 2005 und da hat es dann angefangen mit dem ersten Spielehandheld, der eigentlich komplett auf Linux basiert. Jetzt bei den neueren ist es so, der Viz, das ist der Nachfolger, der basiert auch wieder auf Linux. Ist auch wieder von dem gleichen Hersteller, von Game Park Holdings. Und der Dingu basiert zwar eigentlich nicht auf Linux, aber er wurde geöffnet und es wurde ein Linux drauf portiert. Das nächste Gerät, bei dem ich auch selber in der Entwicklung beteiligt bin, das ist die Pandora und die ist auch komplett auf Linux. Die hat ein vollständiges Linux-Betriebssystem drauf.
Du hast es gerade angesprochen, die Pandora ist eine Entwicklung von dir. Der junge Mann hier vorne hat auch eine in der Hand. Also ist komplett von dir und wie viele Entwickler arbeiten daran noch?
Also so richtig mitgeholfen haben natürlich eine ganze Menge Leute, allein durch Ideenfindung, weil wir haben die Community auch benutzt, um Ideen aufzunehmen, Vorschläge zu bringen. Aktiv dran beteiligt, da hatten wir eigentlich einen Hardware-Entwickler, der sitzt in Kanada, das ist der Michael Weston. Dann hatten wir einen Gehäusedesigner, der sitzt in Amerika. Dann haben wir einen aus der Türkei, der sich hauptsächlich um die ganzen Teile und die Zulieferer gekümmert hat. Einen in England, der eigentlich eine ganze Menge von der Finanzierung auch mitgestemmt hat und diese ganze Organisation gemacht hat. Und eben ich selber, ich habe hauptsächlich auch an den Ideen und Grundlagen vom Betriebssystem und den Besonderheiten gearbeitet. Habe auch selber aktiv mitgeskriptet. Programmieren kann ich selber nicht, deswegen habe ich dann nur Skripts geschrieben. Habe die ganzen Bugs gesucht, habe auch schon Lösungsvorschläge gebracht, Änderungsvorschläge. Habe auch die Videos gemacht und das Ding eigentlich auch wirklich dem Härtetest dann unterzogen.
Also das Gerät ist komplett in der Community entstanden und es läuft normales Linux, das was der Desktop-Anwender ebenfalls hat darauf.
Genau, also natürlich nicht das ganz, was der Desktop-Anwender hat, weil es eben einen ARM-Prozessor drin hat. Aber alles, was eben unter ARM schon portiert ist, es gibt ein komplettes Ubuntu unter ARM, das haben wir schon drauf laufen lassen, es funktioniert wunderbar. Wir selber haben uns für Angstrom Linux entschieden, das ist so eine spezielle Embedded-Distribution, die aber auch kompletten XFCE-Desktop bietet und ganz normal eben Shell, Firefox, M-Player, die ganzen Programme, die man eben auch so kennt.
Also ich kann mit meinen gewohnten Applikationen, die ich auf meinem Linux-Desktop habe, auf dem Spielehandheld auch weiterarbeiten.
Genau, also wir haben jetzt da natürlich die minimalsten genommen, damit es möglichst schnell läuft und nicht so viel Speicherplatz verwendet auf dem internen System. Wir haben jetzt für Mail haben wir dann Clause-Mail drinnen. Als Browser haben wir eigentlich Midori drinnen, haben zwar Firefox noch dazu, weil es einige haben wollten, aber der ist natürlich deutlich langsamer als Midori. Allerdings habe ich die Möglichkeit, ich habe zwei SD-Karten-Slots, dass ich immer auf der ersten SD-Karte ein Betriebssystem installiere und komplett hochbooten kann, sodass ich dann wirklich sagen kann, ich will jetzt mal ein Ubuntu ausprobieren, ich will ein Gentoo Linux ausprobieren, ich will Android ausprobieren. Ohne dass ich das interne System ändern muss, kann ich einfach auf die SD-Karte das neue System schmeißen und booten und mir das Ganze anschauen und rumhacken.
Ja, wie macht man sowas, wenn man sowas entwickelt innerhalb der Community? Man hat ja keinen wirtschaftlichen Background. Wie produziert man so ein Gerät?
Also das war wirklich gar nicht mal so einfach. Wir haben es so gemacht, die Community hat im Prinzip das Gerät vorbestellt. Da haben wir dann gesagt, wir brauchen mindestens 3000 Vorbesteller. An einem Tag sind es dann aber auch gleich 4000 geworden, sodass wir uns auf 4000 hochgestockt haben. Und diese Vorbesteller haben alle Vorkasse bezahlt. Das heißt, das Gerät ist, bevor es in die eigentliche richtige Produktion gegangen ist und bevor es in die Endentwicklung gegangen ist, wurde es schon komplett vorfinanziert von denen. Hat natürlich so auch gewisse Risiken. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt da 4000 Leute im Nacken sitzen, die 300 Euro gezahlt haben, was passiert, wenn irgendwas schief geht? Also wir sind wirklich davon ausgegangen, es hat nichts schief zu gehen, es darf nichts schief gehen. Tatsächlich ist eigentlich eine Menge schief gegangen, dass wir aber dann alles wieder hinbiegen konnten. Aber es hat soweit jetzt gut funktioniert. Wir sind jetzt in der Massenproduktion und damit werden die ersten 4000 jetzt auch fertiggestellt.
Ja, ich habe vorhin gehört, ihr schraubt die sogar selbst zusammen, damit es billiger wird.
Das ist richtig, weil das Werk in Texas, das uns eigentlich so, das uns die Boards bestückt, wollte eigentlich auch die ganzen Dinger zusammenbauen. Die haben uns aber bis vor 2 Wochen keinen Preis genannt und haben gesagt, ja, wir geben denen rechtzeitig. Jetzt, wo es ans Zusammenbau geht, wollten die auf einmal so viel Geld haben, dass wir gesagt haben, okay, da würden wir pro Handheld ungefähr 100 Euro draufzahlen und das funktioniert natürlich überhaupt auf gar keinen Fall. Deswegen werden jetzt nach wie vor die Boards bestückt, weil das kann man natürlich nicht selber machen bei so einer komplizierten Technik. Und der Zusammenbau, das Zusammenschrauben ist wirklich von den Kernentwicklern selber und auch sogar von einigen Community-Mitgliedern, die da mithelfen wollen.
Jetzt ist das ja nun bisher ein Einmalprojekt, also 4000 Leute haben das Glück, die oben Bandora zu bekommen. Gibt es vielleicht Bemühungen, den bei irgendeinem Hersteller in Serie fertigen zu lassen oder wird es vielleicht eine zweite Auflage geben?
Also eine zweite Auflage, die gibt es bestimmt. Da sind auch die Teile schon für bestellt, die wird dann auf 8000 Stück hochgehen. Und so wollen wir uns langsam immer steigen, weil es ist natürlich wie bei allen solchen Geräten, bei denen wenig Leute dahinter stehen, das Betriebssystem ist natürlich noch nicht perfekt. Die Treiber funktionieren zwar in Grundzügen bis auf WLAN, an dem werkeln wir gerade noch. Alle anderen Treiber funktionieren und auch das Betriebssystem funktioniert von den Grundzügen, aber es kann ja noch viel verbessert werden und benutzerfreundlicher gemacht werden. Das Ganze passiert jetzt natürlich dann die nächsten Monate, sobald die ersten 4000, bei denen auch sehr, sehr viele Entwickler dabei sind, die es gar nicht mehr erwarten können, da ihre Finger dran zu kriegen. Da wird viel passieren. Wir wollen es ja aktiv gemeinsam mitentwickeln. Wir wollen ja Patches von auswärts haben, damit es wirklich gut wird. Und wenn man dann das Betriebssystem stabiler läuft und das Interesse steigt, dann hoffen wir natürlich auch, dass es immer mehr werden.
Also WLAN heißt, der interne WLAN-Chip geht nicht.
Genau, also über einen USB-Stick, das funktioniert natürlich, aber der interne WLAN-Chip, der kommuniziert bei dem OMAP-Prozessor über SDIO. Und SDIO ist ja noch eine recht junge Technik und wie es bei Linux so ist, ohne die kommerziellen Hersteller dahinter, dauert es natürlich immer etwas, bis neue Technik adaptiert worden ist.
Ja, kannst du uns das Gerät selbst mal kurz vorstellen vielleicht? Ist an Hardware-Merkmalen daran?
Also das Gerät selber, es schaut aus, wenn man sich so anschaut, wie eine Kreuzung aus Laptop und Nintendo DS. Hat einfach die Größe von dem Nintendo DS, hat allerdings auch eine komplette Tastatur eingebaut, hat aber auch komplette Spielsteuerungen drin, wie man es jetzt von einem Spielehandheld gewohnt. Warum wir uns dafür entschieden haben, war relativ einfach. Also es gibt ja schon viele Geräte, mit denen man spielen kann. Es gibt auch viele Geräte, mit denen man ins Internet oder sowas gehen kann. Aber es gibt irgendwie noch keine so Kombination, wo wirklich ein offenes Linux bei einer Spielekonsole draufläuft. Und so war die Grundidee, wir wollen zumindest vernünftige Spielsteuerung haben. Wir wollen ein offenes System haben, das jeder für entwickeln kann. Und es muss auch relativ robust sein. Und so hat sich dann wirklich dieses Design entwickelt. Intern arbeitet dann OMAP-Prozessor, der aktuelle OMAP 3430 von Texas Instruments. Mit einem SGS OpenGL 2.1 Chipsatz, also wir haben einen kompletten 3D-Prozessor, wir haben eine Auflösung von 800x480 mit Touchscreen und das Ding ist also fix genug, wir haben problemlos Quake drauflaufen und selbst ein Dreamcast-Emulator läuft schon mit 4 Frames pro Sekunde. Nintendo 64 schafft dabei 600 MHz auch schon in vollem Tempo ohne Sound, also da ist an Leistung einiges dahinter, man merkt es auch selber, wenn man im XFCE-Desktop sich das anschaut, da gibt es keine Hänger oder sowas, wie man es von Handys kennt, wo man draufklickt und dann so 3 Sekunden später reagiert es manchmal erst, sondern es geht hier wirklich schnell und relativ sofort.
Also das hört sich für mich schon relativ fantastisch an, also volle Tastatur, Touchscreen trotzdem, USB sehe ich.
Genau, USB 2.0 und ein Mini-USB noch dazu.
Zwei SD-Karten-Slots.
Genau.
Das ist eine Menge. Es ist eine Kleinauflage. Was müsste ich denn, wenn ich unter den nächsten 8000 Glücklichen, kann man da wohl sagen, also ich denke mal, das wird genauso schnell, wie viel muss ich denn ungefähr für sowas ausgeben?
Also der Preis ist momentan bei 300 Euro. Ist natürlich jetzt teurer als jetzt die ganzen Spielekonsolen, die es jetzt von Nintendo oder Sony gibt, wobei die jetzt auch schon 5 bis 6 Jahre alte Hardware eigentlich verwenden. Und wenn man es jetzt mal vergleicht, der gleiche Prozessor, der da drin ist, der ist im Nokia N900 oder im iPhone und die sind vom Preis her wieder deutlich teurer. Also ich denke, es ist zwar ein stolzer Preis, vor allen Dingen, wenn man sagt, man nimmt jetzt nur als reinrassige Spielekonsole her, aber es gibt ja auch viele, die da wirklich da an dem Linux und an dem Entwickeln selber Freude haben. Und in so kleinen Produktionen ist es halt einfach anders finanziell nicht tragbar.
Ja, also das klingt alles völlig fantastisch für mich. Es steckt wirklich eine Menge Arbeit drin. Gab es Probleme in der Entwicklung?
Prozess? Eine ganze Menge Probleme. Also das größte Problem war einfach, wir waren 5 Leute. Jeder hat zwar ein bisschen Ahnung gehabt. Also der eine, wie gesagt, baut schon seit Jahren Elektronik und konnte auch das Board und sowas designen. Aber mit so Geschichten wie Massenproduktion, wie lange dauert was, da haben wir gar keine Erfahrung gehabt. Und wir haben es uns am Anfang halt so vorgestellt, okay, wir haben jetzt das Board laufen, wir kaufen die Teile ein, die sind in einer Woche geliefert, dann wird zusammengebaut, das dauert vielleicht auch eine Woche, dann das Gehäuse wird erstellt, das dauert vielleicht auch eine Woche und dann ist das Ganze fertig. Tatsächlich ist es allerdings so, für die Teile hat man teilweise bis zu 6 Monate Lieferzeit, das heißt, ich bestelle und kriege 6 Monate später die Teile, aber auch dann nur, wenn ich eine Stückzahl von mindestens 1.000 bis 10.000 Stück abnehme, also da sind schon mal die ersten Schwierigkeiten. Dann auch beim Gehäuse, ein Grobgehäuse ist tatsächlich innerhalb von einer Woche fertig, so ein CAD gefrästes. Allerdings muss da eine Gussform draus erstellt werden und muss ganz, ganz viel von Hand gearbeitet werden. Vor allen Dingen die Feinheiten ziehen sich über Monate hinweg. Auch das Gehäuse an sich hat dann wieder 6 Monate in der Entwicklung gedauert und da haben wir einfach gar nicht mit gerechnet. Auch die Massenproduktion, bis das Ganze alles mal in Gang kommt, bis das alles losläuft, das ist ein Riesenkomplex. Und der zieht sich natürlich dann gewaltig in die Länge. Also haben wir uns sehr überschätzt. Wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass wir Ende 2008 fertig werden. Das war noch das, was die Vorbesteller, die ja schon alle gezahlt haben, mit gerechnet haben. Aber damit, wie man jetzt sieht, jetzt Anfang 2010 ist es soweit. Wir haben jetzt wirklich nur noch die Gehäuse, die gerade in der Massenproduktion sind und den Zusammenbau. Die haben wirklich so lange durchgehalten, aber wir haben auch wirklich regelmäßig gepostet, was gerade passiert. Und ja, natürlich hätten wir es auch gerne viel schneller fertig gekriegt, weil manche haben dann vorgeworfen, wir machen es absichtlich und machen von dem Geld irgendwie lauter Zinsen. Aber das Geld haben wir ja schon gar nicht mehr. Die Teile sind bezahlt und jeder Monat, der länger dauert, der kostet uns selber Geld. Wir wollen natürlich das Ding so schnell wie möglich draußen haben, aber wir haben viel dazugelernt in der Zeit. Es war sehr chaotisch, es waren viele Stolpersteine, aber es ist doch gut ausgegangen.
Das nimmt ja dann dementsprechend auch viel Zeit in Anspruch. Wie macht man sowas? Hast du neben dem Open Pandora Projekt, was du da machst, noch einen Job?
Und das ist auch ein Problem, warum es so lange gedauert hat. Alle von uns haben normale Jobs, weil wir müssen ja von irgendwas leben. Und von dem Gerät, das einmalig bezahlt ist, wo allerdings alle Kosten schon in die Entwicklung wieder geflossen sind, kann ich natürlich keine 2 Jahre leben. Das heißt, wir haben jetzt alle normale Jobs und haben das alles komplett in der Freizeit nebenher entwickelt. Was natürlich auch heißt, ich kann mich da keine vollen 10 Stunden am Tag hinsetzen, sondern es ist mal mehr, mal weniger. Ich habe jetzt in der letzten Zeit sehr viel am Betriebssystem mit weitergearbeitet und da bin wirklich so um 6 Uhr ins Bett gegangen und um 10 Uhr wieder aufgestanden und in meine normale Arbeit weiter.
Das heißt, du hast eine tolerante Freundin.
Ich habe eine sehr tolerante Freundin, Gott sei Dank, muss ich sagen. Wobei sie natürlich auch selber weiß, dass es jetzt natürlich in der heißen Phase kurz vor Veröffentlichung nochmal deutlich schlimmer ist, als wenn es draußen ist.
Ja, wann wird es die nächste Bestellrunde geben? Ist da schon ein Datum raus?
Datum ist immer so das liebste Wort, was wir gehört haben, weil wir haben so viele Daten genannt und die haben dann alle nicht funktioniert, weil irgendwas doch nicht mitgespielt hat. Jetzt erst war ja in Chile das Erdbeben, dadurch verzögert sich jetzt das TV-Out-Kabel. Gut, an sich nicht schlimm, weil die Pandora erstmal das Wichtigste ist, aber das Kupfer kommt eben aus Chile und ein TV-Out-Kabel ohne Kupfer geht nicht. Dadurch wird es teurer und verspätet sich. Also so Geschichten, die spielen alle mit rein und deswegen bin ich sehr vorsichtig mit Daten. Allerdings, wenn ich mir jetzt schaue, okay, es ist nur noch jetzt die Massenproduktion, dann das Zusammenbau von uns, der wird jetzt Ende März, Anfang April starten. Und sobald wir die ersten 4.000 ausgeliefert haben, sagen wir, okay, jetzt geht die zweite Bestellrunde los. Also denke ich mal, im April sollte es wirklich soweit sein. Wobei ich da wirklich immer unter Vorbehalt sage, weil wie das bei solchen Hobbyprojekten quasi ist, bei so selbstgemachten Projekten, es kann immer was dazwischen kommen. Und wenn es dann nochmal einen Monat länger dauert, soll halt keiner sauer sein, das ist klar.
Ich denke mal, davon waren auch andere Projekte betroffen, die sich im Bereich offener Hardware engagiert haben. Nennen wir mal OpenMoko. Es läuft ja auch zum Beispiel U-Boot als Bootloader auf dem Gerät.
Genau.
Ja. Also da ist das nicht das Einzige.
Das OpenMoko hat ja auch ähnliche Schwierigkeiten wie wir gehabt. Ich meine, das OpenMoko ist ja ein offenes Telefon und konnte die ersten 6 Monate noch nicht telefonieren, weil die Treiber gefehlt haben. Genauso ist es halt auch. Hier geht zwar jetzt größtenteils alles, aber wie bei Wi-Fi, das fehlt eben noch. Das muss alles entwickelt werden. Und das war halt beim OpenMoko genauso. Ist halt bei offenen Produkten immer so, weil eben dieser kommerzielle Support natürlich, der fehlt komplett.
Ja, aber der wird nach Auslieferung der Geräte auf jeden Fall steigen. Es waren ja auch die ersten OpenMokos, waren ja eigentlich Entwicklergeräte.
Genau, ja.
Ja, gut. Dann danke ich dir, dass du meine Fragen beantwortet hast. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch im Publikum Fragen an den Michael.
Jawohl, ich kann das Mikro weitergeben.
Jo, mich würde interessieren, also ich habe die Seite schon damals ein bisschen mitverfolgt. Kann ich zum Beispiel einfach meine USB-Festplatte anschließen und das an die Stereoanlage anschließen, um den Ton davon, also Musik spielen zu lassen?
Also das funktioniert auf jeden Fall. Ich habe es auch mit USB-Sticks gemacht. Erkennt sämtliche normalen USB-Geräte. Man muss natürlich bei Festplatten aufpassen, was für welche das sind. Ist es eine externe, die mehr als diese 500 Milliampere frisst, die ja eigentlich in der Spezifikation drin sind, dann muss man ein externes Netzteil dranhängen. Wenn es aber so eine kleine 2,5er ist oder eine SSD gar, die unter den 500 Milliampere bleibt, dann ist das gar kein Thema.
Ja, gibt es noch mehr Fragen? Also vielleicht sollte man das Gerät mal hochhalten, damit das hier auch alle sehen. Also ich finde es interessant, sieht interessant aus.
Kann sich
aus.
Vom Rumspielen nicht lösen.
Ja, wenn man dann schon mal, also noch sind ja keine ausgeliefert, ja, das ist ein Einzelgerät, ja, eins von den 8 Prototypen, die wir hier in der Hand haben. Also es ist eine wirklich relativ faszinierende Geschichte, weil es hier komplett Community-Entwicklung, ein Stück Hardware, was einen relativ vernünftigen Preis hat. Also ich finde 300 Euro, finde ich da immer noch okay. Ist unterhalb vom Netbook. Ich kann ein komplettes Linux drauflaufen. Ich kann schick spielen. Telefonieren könnte ich eigentlich mit ein bisschen Umweg auch noch.
Ja, also telefonieren würde über einen UMTS-Stick gehen. Okay, so nicht. Das war das Engage. Was allerdings auch funktioniert, wir haben Bluetooth drinnen.
Ja, eben.
Und wir haben zwar noch, wir haben noch keinen Pan- und Dun-Stack drinnen, der kommt noch dazu. Aber dann kann ich natürlich einfach mein Handy nehmen, kann mit dem Handy mit UMTS in der Tasche die Pandora auf den Tisch stellen und gehe dann über Bluetooth ins Internet, ja, mobil. Das, also auch die Möglichkeiten, ich meine, es ist offene Software, es wird natürlich alles dauern, bis es da ist, aber es wird so ziemlich sicher alles kommen, was man sich irgendwie vorstellen kann.
Ich denke mal, die rein schicken Sachen werden auch kommen, wenn die Geräte erst eine ganze Weile draußen sind. Ich hatte vor einem Jahr ein Interview mit Mickey Lauer und da haben wir uns gefragt, warum ist im OpenMoko eigentlich ein Bewegungssensor drin? Ja, haben wir gemeinsam rumgerätselt, für was könnte man den gebrauchen? Und dann habe ich 3 Tage lang geschlafen und dann hatte ich eine Anwendungsidee für diesen Bewegungssensor. Ja, also es gibt ja so Totmannschalter, ja, und das wäre eine Anwendungsmöglichkeit. Also
ja, das ist natürlich genau das Schöne, auch hier in der Spielekonsole. Wenn ich irgendwie eine von den großen Spielekonsolen habe, da bin ich immer auf das festgelegt, was mich der Hersteller machen lassen will. Der bietet eine Firmware an, wenn ich die nicht irgendwie auf illegalem Art und Weise freischalte, dann kann ich wirklich nur das machen, was der Hersteller erlaubt. Ich kann keine selbstprogrammierten Sachen laufen lassen, kein Homebrew laufen lassen und das ist eben genau das, was ich hier kann. Also ich habe kompletten Zugriff auf den Quellcode über ein Git. Ich kann kompilieren, was ich will. Android hat einer mal schnell an einem Tag portiert, also nach einem Tag war Android auf dem Ding am Laufen. Also auch die Entwickler, die schon eine haben, die uns am Betriebssystem helfen und schon einige Spiele portiert haben, die sind insofern sehr begeistert, weil es handelt sich hier jetzt wirklich um ein normales X mit einem normalen Linux drunter. Das heißt, in der Regel reicht's, wenn sie einfach die Spiele nehmen, neu kompilieren oder die Programme nehmen, kompilieren und das Ding läuft.
Du hast es gerade angesprochen, der Quelltext des Betriebssystems, was darauf läuft, ist verfügbar. Ist denn die Gerätespezifikation der Open Pandora ebenfalls?
Also die haben wir noch nicht offen. Ob es jetzt mal genau geöffnet wird oder nicht, das ist jetzt noch so eine Überlegungssache, da machen wir auf jeden Fall uns Gedanken drüber. Der Grund, warum wir es nicht geöffnet haben, war einfach der, wir haben ja die Spezifikation oder das Board ist eigentlich 2008 ja schon fertig designt worden, bis auf ein paar kleine Probleme. Und so schön natürlich die Open-Source-Welt ist und so leid ich auch den Leuten sage, okay, macht damit, was ihr wollt, ich bin sicher, da kommen tolle Sachen raus, ist natürlich immer die Gefahr da, dass irgendein großer Hersteller sieht, hey, da ist ein Gerät, das hat auf einmal sehr, sehr viel Interesse hervorgerufen, weil das hatte es damals ja schon, innerhalb kürzester Zeit kamen sämtliche Webseiten zu uns rüber. Und die können natürlich sagen, okay, bauen wir das Ding nach. Wenn die Schaltpläne schon existieren, brauchen sie nur die Prozessoren einkaufen, die Boards produzieren, Gehäuse drumherum und fertig. Und da wir natürlich das Ganze nur nebenher gemacht haben, nicht in Vollzeit, wäre jeder richtige Hersteller deutlich schneller gewesen. Und es hätte natürlich dazu führen können, dass alle Leute stornieren, weil sie das Gerät woanders vielleicht sogar noch günstiger kriegen. Und wir hätten dann natürlich Riesenprobleme finanzieller Natur gehabt. Und das war einfach der Grund, warum wir sagen, das musste jetzt am Anfang noch geschlossen bleiben. Aber wenn das Ganze sich mal gut verkauft hat, dann sehe ich auch keinen großartigen Grund, warum das geschlossen bleiben muss.
Das heißt, also irgendwann werden auch die Quellen für das Hardware-Design, für die Spezifikationen offen liegen.
Im Endeffekt ja, wobei es nichts Spektakuläres ist. Es werkelt ja der OMAP drinnen und der kümmert sich ja schon um USB und um alles andere. Das Einzige, was von uns noch dazugekommen ist, ist eben Tastatur, das D-Pad und das Wi-Fi-Bluetooth-Modul und eben so ein paar kleine Tweaks, damit es stabiler läuft und noch ein paar Funktionen hat. Aber im Grundprinzip ist es ja nichts anderes als im Prinzip ein tragbares Beagleboard. Das Beagleboard hat ja auch den gleichen Prozessor und da ist auch alles ziemlich kompatibel drauf.
Wobei das Beagleboard ist ja teilweise sogar teurer, ne? Ne, 160 kostet es einzeln, glaube ich,
das
Beagleboard.
Genau, das ist allerdings nur die Hardware, da ist ja keine LCD dabei.
Eben.
Das teuerste an so einem Gerät sind tatsächlich immer die LCDs. Also die sind teurer als der ganze Rest.
Ja, aber wenn man es mal rechnet, das reine Beagleboard ist eigentlich die Hälfte.
Ja, genau.
Also von daher ist es ein verdammt fairer Preis, 300 Euro.
Also ich denke auch, also wir haben wirklich geschaut, dass wir zumindest unsere Kosten reinkriegen. Wir wollten jetzt nicht damit großartig Millionäre werden, sondern jetzt wollten wir das Ding erstmal richtig rausbringen.
Ja, also mir fällt jetzt auf Anhieb erstmal nichts ein mehr an Fragen.
Und zwar hätte ich eine Frage zu der Grafikleistung, beziehungsweise weil ich das Teil irgendwie cool finde, weil man, ich sehe da gerade alle möglichen Spiele von verschiedenen Konsolen drauf, was das leisten kann.
Also leisten kann dieser Prozessor sehr viel. Also ich habe auch komplett Quake 3 drauf laufen, in voller 800x480 Auflösung, da ist ein 3D-Prozessor drin. Und Quake 3 mit den analogen Steuerungen auf dem kleinen Ding macht schon Spaß, also das ist schon eine ganz andere Geschichte. Emulationstechnisch haben wir jetzt mit 600 MHz N64 laufen, relativ ruckelfrei ohne Sound, allerdings ist dann natürlich noch viel Optimierungsbedarf. Beim Vorgänger habe ich am Anfang auch gedacht, da kam dann der erste Super Nintendo Emulator, lief so mit 4 Frames pro Sekunde, ich habe gedacht, oh, das wird nie was, und am Ende seiner Lebenszeit, so nach 1,5 bis 2 Jahren, lief Super Nintendo wirklich ziemlich flüssig drauf. Also da ist auch viel möglich, wir haben sogar eine Dreamcast schon mit 4 Frames pro Sekunde drauf laufen, also ich denke, da ist relativ viel möglich, der Prozessor ist da wirklich richtig gut.
Und inwiefern kann man den Touchpad für die Spiele nutzen oder kaum? Also wenn man zum Beispiel jetzt ein Computerspiel oder sowas ähnliches hat. Den Touchpad. Ist der auch unterstützt bei den Spielen?
Das kommt natürlich auf die Spiele an. Also alte Super Nintendo oder Spiele werden natürlich kein Touchscreen unterstützen. Beim Amiga schaut es dann schon wieder anders aus. Auch wenn da die Programmierung recht kompliziert ist, weil der Amiga ja nur eine Maus kennt und der Touchscreen ja auf einmal woanders auftauchen kann. Und das geht mit einer Maus nicht. Also da muss man ein bisschen tricksen. Nehme ich jetzt natürlich die ganzen X-Spiele, die es gibt. Das ist ja Battle for Fessenoth, FreeCiv, was es da alles an Linux-Spielen gibt, Pingus. Die laufen natürlich auch alle ganz normal mit Touchscreen. Also das fungiert ja im Linux wie eine normale Maus.
Ja, gibt es noch mehr Fragen? Also vielleicht sollten wir das Gerät nochmal hochhalten. Es sind einige Leute, die Hälse recken. Also es ist...
Ja, was für ein Prozessor ist?
Ein OMAP 3540.
Nehmt mal bitte das Mikro. Das ist...
Ich wollte noch fragen, warum ist das Bildschirm so klein?
Der Bildschirm ist klein. Da ist das Problem, das würde ja von der Höhe nicht gehen. Das ist ja ein Widescreen und die gibt es nur in bestimmten Größen. Sobald also der Bildschirm breiter würde, würde das Gerät auch höher werden und das wäre dann wieder zu groß. Also es hat eigentlich genauso eine Größe, dass es gut in eine Westentasche reinpasst, weil es soll ja mobil bleiben. Und dementsprechend ist da auch der größte mögliche Bildschirm für gewählt.
Wie groß ist der Bildschirm jetzt von den...
Das ist ein 4,3 Zoll Bildschirm mit 800x480 Auflösung.
Ja. Gibt's vielleicht noch mehr Fragen? Also Stau gibt's. Alle gucken. Ja, okay, Michael. Ich denke, das war's dann. Danke, dass du hier warst. Ich denke mal, man kann sich auch bedanken, dass du deine Zeit in die Entwicklung dieses Gerätes geschickt hast.
Nee, das ist kein kleines Display.
Und ich wünsche halt allen Anwendern dieses Gerätes viel Spaß damit und euch als Gruppe der Entwickler natürlich vielleicht auch einen finanziellen Erfolg, das im späteren vielleicht kommen also, ja Angebote aus Taiwan.
Bis jetzt haben wir jeden Investor eigentlich zurückgewiesen, weil wer das mit dem Crunchpad verfolgt hat, der hat vielleicht mitbekommen, das war ja auch ein eigenes Projekt, was klein entstanden ist mit Investoren und die Investoren sind kurz vor Schluss abgesprungen und damit ist das Gerät gestorben.
Also es gab bereits Investoren?
Nein, nicht. Also wir haben schon Anfragen bekommen. Allerdings haben wir von Anfang an wirklich gesagt, wir wollen so gut wie es geht Investoren fair halten, weil bei Investoren immer das Problem ist, dass die entweder ein Wörtchen mitreden wollen oder wie es beim Crunchpad ist, am Schluss sagen, wir springen jetzt ab und haben es dann selber rausgebracht und damit wäre unser Gerät weg.
Ja. Ja, die denken dann kostenorientiert.
Richtig, genau. Und gut, vielleicht, wenn es uns wirklich mal finanziell schlimm wird, dann müssen wir vielleicht auf einen Investor umsteigen oder wir schauen eben nach Sponsoren. Das ist eben die andere Geschichte. Aber bis jetzt hat es gut funktioniert und wenn es jetzt auch draußen ist und weiter so gut funktioniert, dann schauen wir wirklich, dass wir das beibehalten, weil jedes offene Gerät kann natürlich schnell geschlossen werden, wenn es an die falschen Hände kommt.
Vielleicht sollten wir noch eins machen, wenn ich Informationen über das Gerät bekommen will. Wo finde ich die?
Also die Informationen über das Gerät selber, die gibt es auf www.openpandora.org oder openpandora.de, das geht auch. Und auf der Seite gp2x.de, da ist so die deutsche Community drin mit dem Forum. Das wird auch von mir selber aktiv betreut und da kann man sich auch über diese Geräte und auch über andere Open-Source-Handhelds, da hat man ja den WIS und den gp2x, gut drüber informieren.
Ja, okay. Also falls jetzt nicht noch unbedingt Fragen sind, dann danke ich dir, Michael, dass du da warst. Und wie gesagt, viel Spaß mit dem Gerät noch, viel Spaß beim Entwickeln, vielleicht weitere Geräte. Danke.
Danke auch für die Einladung. Hat Spaß gemacht.